Basketballphilosophie, der Telefontalk. Die Transformation vom Spieler zum Trainer. Fragen an den vielfachen deutschen Meister als Spieler und Trainer und den jetzigen Headcoach der Bamberg Baskets, Anton Gabell. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir und haben wir nicht einen wunderbaren Gast heute da?
Hi Max, ja, auf jeden Fall. Grüß dich. Mir geht's super. Wie du schon gesagt hast, wir haben heute wirklich einen tollen Gast und ich bin auch total froh, dass er eben Zeit für uns gefunden hat. Und ein spannendes Thema, denke ich, wo wir bestimmt viel von lernen können. Deswegen, Anton, vielen Dank, dass du bei uns bist und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Dankeschön, danke für die Einladung. Mir geht's ganz gut, danke.
Ja, wir haben dieses Thema ausgewählt, weil ich denke, zumindest mal aus meiner Sicht ist es interessant, weil ich eben nie Spieler, sag ich mal, auf hohem Niveau war. Und so diese Transformation von, wenn man Spieler war, zum Trainer, halt was ist, was ich persönlich halt nicht durchgemacht habe, sondern ich bin eher so versucht, irgendwie in den Trainerbereich reinzukommen. Und vielleicht als erste Frage würde mich interessieren, wie es denn für dich war, als du jetzt Spieler warst. Gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, also so einen Zeitpunkt, wo dir klar wurde, dass du auch später mal Trainer wirklich werden willst? Oder war das mehr, hättest du dir das als Spieler damals gar nicht so gedacht vielleicht oder erst später erst gedacht?
Also es war auf gar keinen Fall ein Plan von mir. Es war eher, ja, ich habe gemerkt 2018 bei Bayern, als wir den letzten Titel geholt haben, dass in der Saison einfach schon vieles nicht so gut für mich lief, persönlich, wie ich mir das gedacht habe. Und das, was ich alles schon früher auf dem Feld konnte, konnte ich nicht mehr machen. Ich dachte, physisch konnte ich noch weiterhin sicherlich ein paar Saisons spielen, aber teilweise hat mein Kopf dann nicht mehr mitgemacht und ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht, jeden Wurf irgendwie analysiert und dann wusste ich, okay, das ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, auch aufzuhören, auch mit dem Titel und zum ersten Mal als Kapitän. Also da war für mich der Punkt klar, dass ich kein Spieler mehr sein werde. Dass ich dann Trainer sein werde, war das von Anfang an eigentlich nicht klar. Ich wollte bei Bayern oder Bayern hat mir damals angeboten, so eine Art ein Jahr, wo ich mich umschauen kann, was würde ich gerne machen. Ich bin da ein bisschen ins individuelle Training eingestiegen, damals mit Emilio Kovacic, der neu dazugekommen ist und habe ein bisschen bei Andreas Wagner oder bei Urban Steffen öfter mal zugeschaut bei den Trainingseinheiten, Damon Green bei der Pro B. Aber jetzt irgendwie, so dass ich mich darauf sofort fokussiert habe, Trainer zu werden, war absolut nicht klar. Das kam dann einfach aus dem Nix nach so einem Jahr, wo das Angebot direkt kam, der Pro B und NBBL Coach zu sein in Ulm und in Orange Academy.
Okay, interessant. Du hast ja gesagt, du hast auch dann ein bisschen in verschiedene Bereiche reingeschnuppert, auch zum Beispiel den Individualbereich. War das was dich sehr interessiert hat oder war dir da auch schnell klar, zum Beispiel sowas will ich nicht machen?
Eher, das war eher gerade, was du gesagt hast, so individuelles Bereich, Individualtraining war irgendwas, was mich schon immer interessiert hat, weil ich auch mit vielen Trainern zusammengearbeitet habe, so wie auch jetzt mit Stefan Weißenbürg, der für mich sowieso einer der besten Individualtrainer überhaupt war und ist. Und ich weiß, was er mir damals in diesen 5 Jahren in Bamberg geben konnte, wie er mein nicht nur Wurf, sondern einfach mein Spiel komplett auf anderes Niveau gehoben hat. Und da dachte ich, okay, das ist irgendwas, was mich sicherlich interessiert. Aber auch die Teamtrainings, die ich gesehen habe oder auch bei den Profis damals bei Dejan Radonjić oder teilweise auch, wo ich dann mitkommentiert habe, die Euroleague-Spiele, das war alles sicherlich irgendwas, wo ich überall reingeguckt habe und einfach geschaut habe, okay, das was ist für mich oder wo, in welche Richtung möchte ich mich begeben. Und dann nochmal, ich wiederhole mich, dann kam plötzlich einfach aus dem Nix das Angebot aus der Pro B und NBB.
Also ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, dass du jetzt einfach praktisch mehr oder weniger reingerutscht bist, wenn man so sagen kann. Aber dann gehen wir doch mal direkt so jetzt schon bei dir rein ins Trainersein. Und du warst ja ein Spieler, der von außen betrachtet, ein unfassbar guter Verteidiger und insgesamt, du hast Energie, was du auch gesagt hast, und gesehen und alles. Und die Frage ist, würdest du sagen, dass deine Philosophie jetzt als Trainer auch sehr zu dir passt, wie du als Spieler warst?
Ich würde gern, dass es so ist, aber es ist nur teilweise. Ich glaube nach wie vor, wenn man sich die Ulmer Saison anschaut, wo wir Meister geworden sind, die 23, die so gut verlief für uns, waren wir am Ende, wenn man gerade die Finals oder auch die ganzen Playoff-Serie anschaut, haben wir uns defensiv echt gesteigert und das, was wir da teilweise leisten konnten, war schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, muss man sagen. Also das war irgendwas, was wir uns immer gewünscht haben und wir haben ja sicherlich im Trainings mehr Defense als jetzt vielleicht Offense trainiert. Das war jetzt natürlich aber auch in Bamberg so und die Saison ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Also es ist jetzt immer, hängt auch viel von Spielmaterial, wie die Spieler das verstehen. Ich würde mir am liebsten wünschen, dass das Spiel irgendwie in 60, 70er Punkten Bereich liegt, so wie damals vielleicht Dirk Baumann mit den Bamberger Mannschaften. Aber es ist auch schwierig, weil die Qualität der einzelnen Spieler einfach sich gesteigert hat und es ist jetzt auch alles ein bisschen schneller. Es kommt wird viel von außen geworfen. Die Center können plötzlich alle werfen oder viele davon. Also es ist auch schwierig, jetzt sagen wir mal, die Offensive zu stoppen, als es vielleicht noch vor mehreren Jahren der Fall war, als ich selber gespielt habe. Aber wenn ich so zurück zu deiner Frage, eigentlich würde ich mir das gern so hinstellen, dass das Defense sicherlich der Markenzeichen ist. Und ich glaube, gerade am Anfang in der Pro B, wo ich viel ausprobieren konnte, war das auch irgendwas, was uns ausgezeichnet hat. Und ich glaube, wenn wir Spiele gewonnen haben, dann war das durch unsere Defense.
Ist es so auch so deine Hauptleidenschaft immer schon gewesen, die Defense? Oder macht die Offense eigentlich genauso viel Spaß, so insgesamt?
Das war Leidenschaft, muss ich sagen. Ich habe mir sehr viel vorgenommen, denn gerade dieses private Duelle auf dem Feld zu gewinnen. Also nicht in dem, dass ich mehr score, aber dass ich dann einfach den jemanden ausschalten kann, aber nebenbei auch versucht habe, die Defense-Konzepte der Trainer zu verstehen und sie zu verinnerlichen und vor allem voranzugehen. Ich glaube, es ist immer, wenn man die Point Guards oder die Guards verteidigen konnte, dann hat man der Mannschaft, wenn man Full Court aufgenommen hat, hat man der Mannschaft ein gewisses Zeichen gezeigt, hier, ich gehe voran und jetzt musst ihr auch mitmachen oder jetzt, es ist ansteckend. Es war immer so, wo ich mir gedacht habe, das ist ansteckend und ich glaube, dazu brauchte man nicht wirklich, also ich will nicht sagen, nicht wirklich Talent, aber es hat einfach auch Wille gereicht. Und ich war nicht der Talentierteste am Anfang oder sicherlich allgemein nicht. Dann musste ich das irgendwie wettmachen und das war so, worüber ich mich definiert habe.
Ist es genau das, was du auch deinen jetzigen Spielern so mitgibst? Genau diese Leidenschaft dafür? Weil es gibt ja viele, die haben jetzt nicht immer so viel Lust aufs Verteidigen, ehrlich gesagt.
Also unsere Trainingseinheiten, finde ich, sind sehr, sehr energiegeladen, auch von Trainerstab. Das ist irgendwas, womit wir ins Training reingehen. Aber ich versuche jetzt nicht oder absolut nicht den Spieler zu sagen, naja, schau mal, so habe ich das früher gemacht. Also das ist für mich eigentlich irgendwas absolutes No-Go. Ich habe versucht jetzt diesen Spieler in mir gekillt und einfach, es geht halt wirklich nur um die Spieler und ich sage auch nie, so haben wir das früher gemacht, so habe ich das früher gemacht. Das ist absoluter Quatsch. Also ich hatte meine Zeit, die war auch wunderschön als Spieler, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie vergleichen oder jemandem was zeigen, ja hier, schau mal, deswegen haben wir damals was gewonnen. Nein, nein, es geht ja um die Spieler an sich und wir versuchen einfach nur ein bisschen von unserem Gehirn und ein bisschen von unserem Wissen weitergeben und das den Spieler teilweise auch einfacher machen, obwohl diese Saison in den End-of-Season-Gesprächen öfter mal rauskam am Ende, dass wir die Spieler einfach überladen haben mit Informationen oder das, was wir verlangt haben, war einfach zu viel. Und wir mussten das eigentlich oder wir sollen das nächstes Jahr ein bisschen mehr vereinfachen.
Ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema jetzt gerade, wo es auch ein bisschen um deine Philosophie als Trainer geht. Wie du ja gesagt hast, du bist ja da mehr dann reingerutscht. Also das Angebot kam halt dann, so wie du gesagt hast, aus dem Nichts mehr. Und dann warst du eben da bei der Orange Academy. Würde ich mal auch da noch fragen, wie das für dich war. Du hast gesagt, du hattest viel Freiheit, um Sachen auszuprobieren. Aber also ich stelle mir jetzt als Außenstehender auch vor, dass halt Ulm schon ja auch eine klare so Philosophie hat, ne? Und wie halt, also was Ulmer Basketball sein soll und so weiter. Also wie war das so für dich, als du dann da hinkamst sozusagen als neuer Trainer, der dann, du hast deine eigenen Ideen vielleicht, du entwickelst vielleicht deine eigene Spielephilosophie und gleichzeitig gibt es vielleicht in irgendeiner Form auch so Vorgaben. Inwiefern hat dich diese Zeit, sage ich jetzt mal, geprägt in der Akademie?
Sehr. Und ich muss da anfangen. Ulm ist nicht nur dafür bekannt, jetzt, sagen wir mal, Draft-Spieler zu haben oder nur Talente spielerisch zu entwickeln, sondern auch vom Trainer her. Wenn man guckt, ich kam eigentlich in eine Organisation mit vielen Trainern, Ty McCoy, Chris Ensminger, Milan Petric, Harris, wie die alle hießen, Jaka Lakovic war auch komplett neu, Danny Jansson. Das sind viele einfach, die die früher entweder selber gespielt haben, gegen die ich selber teilweise gespielt habe, oder Thorsten Leibenhardt war natürlich mein Coach in Gießen damals. Also du kommst ja in eine Organisation, die auch den Trainern die Chancen gibt, die keine Ahnung, nicht keine Ahnung, sondern zum ersten Mal sich irgendwie präsentieren sollten. Jaka Lakovic war damals auch das erste Mal überhaupt Head Coach so wirklich über die komplette Saison in der Bundesliga. Ich habe dann sozusagen nach Danny Jansson die Pro B und NBBL übernommen. Aber Philosophie, das, was du gemeint hast, da hatte ich keine, also null entwickelt. Ich wollte eigentlich mal sofort zu den Jakas Training, zu Dannys Training und mir das alles anschauen. Ich habe mir so viele Möglichkeiten, also so viele Ratschläge von Thorsten, von Tai McCoy geholt, weil ich ja selber noch nicht wirklich wusste, okay, wie macht man das Training, wie will man das alles irgendwie vorbereiten. Und jetzt, ohne hochnäsig zu klingen, habe ich davon gerade bei NBBL und Pro B profitiert, dass ich nur ein Jahr weg vom Basketball war. Und das heißt, die Spieler kannten mich. Also damit habe ich sozusagen so ein bisschen Respekt gehabt von den Spielern, obwohl sie vielleicht mussten, okay, der hat ja vielleicht nicht so viel Know-how, aber von dem, was ich gespielt habe, war das so, dass sie alle zugehört haben. Plus mit Nils Mittmann hatte ich in der Mannschaft einen Spieler, der älter war als ich und der mir sicherlich auch geholfen hat, dass alle an einem Strang gezogen sind und auch zugehört haben. Und auf der anderen Seite konnte ich dann viel ausprobieren und ohne dass ich irgendwie hinter mir jemanden hatte, der erfahrener Trainer war und wo ich mir Gedanken machen musste, okay, ich weiß ja nicht so viel, sondern ich dürfte einfach viel mal ausprobieren.
Okay, und wie, wenn du jetzt so vergleichst, dann am Ende deiner Zeit bei der Academy, also bevor du dann zu den Profis kamst und sozusagen diese, wie du gesagt hast, diese ersten Momente, wo du halt auch selber erst wirklich dich umschauen musstest, klarkommen musstest mit der Situation, inwieweit würdest du sagen, war deine Entwicklung dann in dieser Zeit bei der Academy und wie würdest du dich als Trainer zu dem Zeitpunkt dann beschreiben, als du dann das Angebot für die Profimannschaft bekommen hast?
Also nach den 3 Jahren war ich sicherlich selbstbewusster und deutlich mehr mit deutlich mehr Infos vor allem und deutlich mehr Sachen, die ich dann zum Beispiel von der ersten Mannschaft, von Jaka nehmen konnte, von Thorsten, von Chris, von allen Leuten. Also ich habe versucht, einfach so viel aufzusaugen innerhalb der Academy, wie es nur geht. Und dann konnte man auch, ja, dann irgendwie in dem zweiten, dritten Jahr war das nicht so, dass ich viele Sachen ausprobiert habe, sondern klar, es ist immer so, dass du dich an die erste Mannschaft anpasst und gewisse Vorgaben hast und die wollten wir einfach umsetzen. Das ist auch einfacher für die Doppellizenzspieler, die immer hin und her shiften, dass sie einfach nicht auf komplett was Neues draufstoßen. Also das war ja auch wichtig, dass wir in diesem Jakas-System so weiter ein bisschen verlaufen und einfach selber seine eigenen Ideen da ein bisschen installiert. Und ich glaube, nach den 3 Jahren, das hat sich auch ein bisschen gezeigt, wir sind dann gegen jetzigen Orange Academy Coach Flo Flapp damals ausgeschieden. Das war in Düsseldorf und wo, wenn wir das Spiel 3 in Düsseldorf gewonnen hätten, hätten wir in die Pro A oder wären wir in die Pro A aufgestiegen. Also das sieht man, dass sich nicht nur die Spieler dann gesteigert haben, aber auch wir als Trainerstab, dass wir mehr Erfahrung gesammelt haben und auch deutlich mehr, sagen wir mal, Selbstvertrauen hatten in dem oder Vertrauen hatten in dem, was wir den Spielern vorleben, aber auch als Infos geben.
Und wenn du jetzt an diesem Punkt warst, wo dann eben dieses Angebot kam, inwiefern war es für dich auch so eine Überlegung, beziehungsweise erstmal, wie war deine Erfahrung auch halt als Trainer im Jugendbereich so? Oder wie sehr hat dir das vielleicht auch gefallen? Oder war das dann auch etwas, wo du gedacht hast, okay, mein Ziel ist auf jeden Fall, ich sehe mich auf jeden Fall halt im Profibereich mehr, weil es gibt ja auch gleichzeitig halt eben Trainer, die das mehr mögen oder die das noch bereichernder finden. Und auch wäre das was, was du dir in der Zukunft mal wieder vorstellen könntest, auch im Jugendbereich zu arbeiten?
Naja, ich meine, NBBL und Pro B ist es jetzt so, dass das Ende des Jugendprogramms, würde ich sagen. Also ich habe immer die Leute bewundert, die sich mit noch jugendlicheren, mit U12, U14 beschäftigt haben und da einfach viel Geduld gezeigt haben. Ich meine, bei NBBL hast du ja schon Spieler, die schon relativ reif sind und da weißt du, was du auch schon verlangen sollst. Aber dieser Geduldsfaden irgendwie in unteren Bereichen, wo ich das gesehen habe, war schon beeindruckend. Und ich weiß ja nicht, wie ich das schaffen würde, ob ich mich da irgendwie ja, am Riemen halten könnte oder sowas. Aber deswegen sage ich, das war guter Einstieg für mich in der NBBL und Pro B anzufangen. Und das war eigentlich genau das, was ich damals als richtig gehalten habe oder als richtigen Schritt. Und ich glaube, wie gesagt, es passiert ja auch nicht oft oder es passiert nicht vielen Trainern, dass sie diese Möglichkeit bekommen, damals ohne große Erfahrung, Coaching-Erfahrung, überhaupt solche Plätze oder solche Möglichkeit direkt bei NBBL oder Pro B anzufangen. Deswegen, da muss man auch mal wirklich Lob an Ratio Farm Ulm aussprechen, dass sie nie wirklich ja, irgendwie Mut zu Risiko hatten, ob das jetzt bei mir bei Pro B war oder später sogar bei BBL.
Ich finde das wieder sehr, sehr spannend, was du gerade erzählst, diese Chancen, die du selber bekommen hast, und du wirkst auch immer sehr, sehr bescheiden. Eine Frage jetzt: Du kommst in diesen Zirkus jetzt rein, erste Liga, du kennst es ja komplett als Spieler, aber wenn du jetzt als Trainer reinkommst, also die andere Perspektive hast, eine ganz andere Frage zwischendrin: Wie schafft man es, so cool zu bleiben wie du immer?
Cool, was meinst du jetzt mit cool zu
Na, ich
bleiben?
meine, klar, du rastest schon aus und so, aber ich meine, ich habe immer, wenn man dich sieht, und ich habe jetzt ja, durfte dich jetzt wieder auch in Berlin kurz hallo, kurz wieder sehen, oder auch bei Bayern mal kurz. Du bist immer so ein unfassbar, ich sag mal, ruhiger und besonnener Typ, und das in diesem Geschäft ist ja auch nicht immer so ganz simpel. Also als ob du immer so komplett bei dir bist. Wie schafft man das in diesem Zirkus?
Ich glaube, so gerade, klar, nicht jeder Spieler wird automatisch Trainer und andersrum, aber ich glaube, als Spieler hatte ich so viel erlebt oder erleben dürfen und es ging ja auch viel um mich irgendwann, nicht nur natürlich um mich, aber ich hatte die Möglichkeit, Meisterschaften zu gewinnen. Das heißt, wir haben lange gespielt und Leute haben uns gekannt und dies und das. Und ich glaube, das ist jetzt einfach das, wonach ich halt null strebe oder irgend sowas als Trainer, sondern ich möchte einfach, dass die Mannschaft gut ist und gewinnt. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch so, dass ich das nicht so als, okay, klar, als Trainer muss man sich sowieso auch trotzdem noch beweisen, aber ich finde, wenn die Mannschaft gewinnt, dann hat sich das die Mannschaft verdient. Wir haben natürlich ein paar Schrauben dazu irgendwie vielleicht gedreht und vielleicht ein bisschen geholfen, aber letztendlich ist es die Mannschaft, die das am Ende umsetzt. Und deswegen versuche ich mich da auch nicht jetzt irgendwie, also null in den Vordergrund zu stellen, weil ich schon das sowas erlebt habe und ich glaube, vielleicht hat das damit was zu tun, aber ich kann es dir auch nicht wirklich erklären. Ich meine, in dem Mann, also wenn das Spiel losgeht, dann gibt es Momente sicher, dass ich komplett ausraste oder Technisches bekomme oder mit Sachen nicht zufrieden bin. Aber ja, ich glaube, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich das schon als Spieler erleben durfte.
Also könnte man so sagen, was ich so raushöre, dass es sich einfach für dich eine Freude ist, einfach jetzt geben zu dürfen und einfach nur dafür zu sorgen, dass andere erfolgreich sind. Du bist einfach ein Teil davon.
Ja, aber trotzdem möchte ich gewinnen. Also so ist es. Also trotzdem möchte ich einfach, dass die Mannschaft erfolgreich ist und gewinnt. Und wenn sie gewinnt, dann bin ich der Letzte, der sich an irgendeinem Foto vorne stellt, sondern stell mich ganz hinten. Wenn du dir auch die Meisterschaftsfotos von Ulm schaust, dann findest uns die Trainer nicht. Wir sind ganz irgendwo hinten und so soll es für mich auch immer sein. Also die Spieler, die arbeiten die ganze Zeit und müssen sich von dir irgendwas anhören und der Trainer wird nicht von allen geliebt, das wissen wir ja alle. Es gibt immer in jeder Mannschaft unzufriedene Spieler, weil sie entweder Spielzeit nicht bekommen oder die Rolle nicht passt oder wie auch immer. Und dann müssen sie dich trotzdem ertragen und du hast letztendlich das letzte Wort. Und wenn es dann nicht läuft, dann bin ich aber andersrum. Dann gehe ich als Erster voran und sage, okay, wie kann ich die Mannschaft besser machen oder wie können wir als Trainermannschaft die besser, Trainerstab besser machen, damit sie bessere Möglichkeiten haben, das Spiel zu gewinnen.
Wo wir jetzt gerade sind beim Gewinnen mit der deutschen Meisterschaft mit Ulm. Wie hat, jetzt mal eine ganz andere Frage: Wie hat sich das angefühlt? Es gibt einen Unterschied zwischen du gewinnst als Trainer und du gewinnst als Spieler?
Ja, also es war, also zuerst war das eine Erleichterung, dass wir mit Tai nicht mehr noch ein Video über Bonn machen mussten. Das war das Erste, was ich gedacht habe, nachdem es vorbei war. Also jetzt nicht irgendwie an die Feier oder sowas, sondern wir müssen nicht morgen ins Büro oder Abend nochmal sich da hinsetzen und Stunden jetzt das Video nachbearbeiten und dann am nächsten Morgen nochmal und dann gucken wir, okay, wie sollen wir denn Shorts verteidigen und dies. Das war das Erste, was wir gedacht haben, war so, puh, endlich. kein Video mehr, kein Training, kein irgendwas vorbereiten, sondern einfach nur wirklich Erleichterung, dass es jetzt vorbei war, weil die Playoff-Serien, gerade wenn du ansprichst, die Serie, oder nicht die Serie, sondern diese ganzen Playoff-Run mit Ulm, das war schon was ganz Neues auch für mich. Ich meine, ich habe sowas noch nie erlebt, direkt im ersten Jahr, und dann hast du fast 70 Spiele am Ende gehabt oder noch mehr mit Eurocup. Das war schon speziell.
Und wie fühlt sich das dann an? Ist da ein großer Unterschied insgesamt? Oder war das auch dann nur noch Erleichterung, gar keine Freude? Die kam schon irgendwann, oder?
Doch, ja, also wirklich, also erstmal war das wirklich nur tatsächlich die Erleichterung. Dann, ich glaube, dann haben wir sich gefreut. Ich glaube, bei der Parade und alles, dann war das so, okay, jetzt kann man es genießen. Aber es geht dann auch relativ wieder schnell zurück, um die Mannschaft zusammenzubauen. Und wie sieht es nächste Saison aus? Wen können wir halten? Wir hatten damals Iago, Bruno, die brasilianische Achse, die dann sofort natürlich begehrt wurde. Und so, okay, wie können wir sie behalten? Also war schon sofort in ein paar Tagen danach so die Frage, okay, wie sieht die Mannschaft im nächsten Jahr aus?
Das heißt also, du bist einfach vom Denken her einfach komplett unterschiedlich.
Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass viele andere genauso denken oder Trainer an sich. Ich glaube, dass man die Freude als Spieler sie deutlich mehr genießen kann. Und das kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn man Spieler gewinnt, dann ist es einfach nur pure Freude und dann geht es darum, okay, zu feiern. Und das war's. Und dann ist das überwiegt die komplette Freude. Das ist ja absolut klar. Ich glaube, bei den Trainern ist es dann eher so, erstmal keine Arbeit mehr für ein paar Tage mindestens und so gewisse Erleichterung.
Ich würde da direkt dann mal eine Zwischenfrage stellen, die mich persönlich interessiert, auch als Videokoordinator, weil du die Videoarbeit angesprochen hast. Wie ist denn das bei dir allgemein so jetzt, wenn mit deinem Trainerstab hinsichtlich auch so Aufgabenverteilung und so weiter, wie war das für dich, deine Beziehung zu deinen Assistenten, als du jetzt eben Cheftrainer wurdest, so was delegierst du da oder wie wichtig ist es dir auch, bestimmte Sachen zu delegieren oder eben bestimmte Sachen auch eben nicht zu delegieren? Wie ist es da so für dich?
Ja, also zuerst, als ich in Ulm dann mit Ty McCoy angefangen habe, den ich jetzt in den 2 Jahren in Ulm, als ich da war, fast wie ein Mentor, also nicht fast wie, also eigentlich ein Mentor für mich, weil ich dann gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich weiß, als ich an dem Profi-Level gekommen bin. Und dass es dann direkt mit Meisterschaft geendet, das konnte keiner wissen. Ich meine, die Entwicklung, die Mannschaft dann übernommen hat, weil wir hatten ja eine katastrophale Vorbereitung, schlechter Start. Und dann, wenn du merkst, die Fragen, die Ty gestellt hat, wie wir dann zusammengearbeitet haben, wir hatten Eurocup, wir hatten das verteilt, er hat die BBL-Spiele gemacht, ich habe die Eurocup-Spiele gehabt. Als es dann Eurocup vorbei war, dann haben wir Spiel für Spiel, haben wir uns Spiele verteilt, die wir dann sozusagen analysiert haben oder auch den Spielern gezeigt haben und vorbereitet haben. Und jetzt ist es auch in Bamberg mit Arne Woltmann und Stefan Weißenböck eigentlich 2 Trainer, die früher meine Trainer waren. Das ist auch eine komische Situation, dass ich jetzt sozusagen mit ihnen arbeite, aber ich versuche das jetzt nie, mich drüber zu stellen, sondern ich sehe das immer als Team. Und das habe ich damals schon bei Chris Fleming, als er mein Coach für 5 Jahre war und er zusammen mit Arne Woltmann und Stefan Weißenböck gearbeitet hat, da hat man gesehen, wie die Rollenverteilung da war, wie wichtig auch Chris die Assistant Coaches gesehen hat, hat sich nie irgendwie in den Vordergrund gestellt, sondern das war immer als wir drei und so versuche ich das auch zu machen. Ich habe das immer so gesagt in Ulm, das war eine gemeinsame Sache mit Ty und jetzt hier auch mit Stefan und Arne. Da habe ich Leute, auf die ich mich verlassen kann und von denen ich vor allem auch noch profitieren kann und lernen kann. Und das war gerade in Ulm ein Riesenschritt. In diese BBL und Eurocup-Welt reinzukommen und dann plötzlich einfach zu merken, das ist doch ein ganz anderes Niveau an Info, an Details, an Vorbereitung, an was die Spieler von dir auch verlangen, was du alles zeigen musst. Das war auch wieder ein komplett sowas wie ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und dafür brauchst du dann Leute, so wie die Assistant-Trainer, in diesem Fall, wie ich sie alle jetzt genannt habe, die einfach enorm wichtig sind für deine persönliche Entwicklung, aber auch für die Entwicklung der Mannschaft.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall sozusagen nachfühlen, so wenn man als jemand, also meine Situation war natürlich eine komplett andere, aber auch wo ich dann sozusagen neu in so einer Profisituation war halt, wie viel da alles Neues und so, ne? Und wie viel, wo man dann halt auch realisiert teilweise, was man noch nicht wusste oder was man davor nicht mal wusste, dass es gibt, ne? Also es gibt natürlich dann total viel Neues, das stelle ich mir natürlich nochmal deutlich extremer vor für bei dir als dann als Cheftrainer. Ich denke, was bei mir auch schon ein bisschen rauskommt aus deinen Antworten und was ich auch, also was glaube ich auch vielen Außenstehenden, die vielleicht jetzt nicht mit Basketball, die vielleicht Fans sind oder so, die nicht intern so das miterleben, nicht so klar ist, ist das ja, es ist ja nicht nur die X's und O's als Trainer, sondern das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und vor allem, wie du jetzt ansprichst, die meiste Saison waren 70 plus Spiele. Das ist ja eine Reise, die man da durchgeht mit einer Mannschaft. Und du hast ja auch die Entwicklung angesprochen, die die Mannschaft zum Beispiel durchgemacht hat. Und da denke ich, dass du ja als Ex-Spieler, du hast, glaube ich, da einen sehr guten Draht, so kommt es zumindest immer rüber, auch wenn man deine Teams sieht, sehr guten Draht zur Mannschaft, sehr gute Kommunikation zu den Spielern. Und dadurch, dass du eben selber Spieler auf so hohem Niveau warst, auch ein sehr gutes Verständnis, was die Spieler eben durchmachen oder was sie vielleicht gerade fühlen, warum sie vielleicht gerade, wie man den Spielern in einer bestimmten Situation helfen kann, all diese Dinge. Ja, das ist, glaube ich, was, wo du bestimmt sehr viele Stärken hast und wo dir deine eigene Spielerkarriere bestimmt sehr geholfen hat, oder?
Ja, aber man muss ja auch denken, zum Beispiel in Ulm war das so, dass ich mit Karim Jalloh zusammengespielt habe in Bayern 2 Jahre. Ich habe jetzt Carsten Tarra gecoacht, mit dem ich 5 Jahre zusammen gespielt habe, teilweise Zimmerkollege war. Und dann jetzt musst du ihn coachen. Also das ist jetzt, deswegen sind auch so Leute wie Assistant Trainer enorm wichtig, weil die Spieler wollen nicht immer nur deine Stimme hören. Und die wollen ja auch, sagen wir mal, es gibt unterschiedliche. Wenn der Trainer natürlich laut und fordernd und sowas ist, dann wollen sie von Assistant Trainer zum Beispiel was anderes hören. Okay, so Pat in the Back, hey, alles ist gut und du machst es gut und so ein bisschen schöne, nette Wörter und dann kann es andersrum auch werden. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, wenn diese Symbiose zwischen den Coaches auch und das, was für Informationen an Spieler dann rankommt, weil klar, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre ich jetzt plötzlich mit Carsten oder mit Karim Freund da, weil wir nur zusammengespielt haben, sondern jetzt ist es eine ganz andere Situation. Aber ich glaube, Kommunikation an sich ist sehr wichtig. Es klappt manchmal, es klappt auch nicht immer. Und deswegen sage ich, dass diese Ulmer Mannschaft speziell war, weil sie viele Charaktere auch ohne Coaches handeln konnte. Innerhalb der Mannschaft. Und da sage ich immer, die besten Mannschaften werden immer innerhalb der Mannschaft gecoacht. Und das sind die am siegreichsten sind. Also, und das war zum Beispiel in Ulm der Fall, weil gab es mit Robin Christen und vor allem Tommy Kleppeis, aber auch mit Brandon Paul Leute, die Tacheles geredet haben, die uns sozusagen auch mal geholfen haben, weil wenn die Spieler das sagen, ich glaube, in einer Mannschaft war das, ich glaube, es ist immer wichtig, dass der Spieler sich Respekt der Spieler erarbeitet, bevor er sich der Respekt der Trainer erarbeitet. Und das war für mich damals auch wichtig. Und gerade die Bamberger Mannschaft mit Jacobsen, Goldsberry, Schupo, wie die alle hießen, ich kam neu dazu und das waren gestandene Leute und ich wollte mir erstmal das Respekt diesen Spielern verdienen, bevor du Respekt der Trainer hast, weil die Spieler folgen dir dann, egal am Ende, was der Coach sagt. Und deswegen in Ulm war das unglaublich wichtig, auch wenn es nicht gut lief oder wenn wir vielleicht zu hoch geflogen sind, dass da ein paar Spieler drin waren, die richtigen Worte immer gefunden haben.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil das passt tatsächlich sehr gut zu einer Frage, die ich auch mir notiert hatte eben für unsere Folge. Ich kann auch wortwörtlich vorlesen, was ich aufgeschrieben hatte. Wie viel Verantwortung tragen Anführer in deinem Teams auf und neben dem Parkett, in Klammern Führungsrolle in der Kabine und auch Entscheidungsfreiheit auf dem Feld? Also was du da ja ansprichst, ist ja auch sozusagen die Leader, die ihr hattet, die eben auch in der Kabine Sachen angesprochen haben, die ohne dass da ein Trainer eingreifen musste, ne?
Ja, also und da zum Beispiel haben wir da muss man auch klar sagen, wir haben mit Brandon Paul jemanden nachverpflichtet im November, damals in Ulm, der die komplette Lockerroom geändert hat. Und dann klar mit Caboclo jemanden, der einfach unglaubliches Talent und ja, einfach das Niveau vom Spielerischen gehoben hat. Aber jeder hat so ein gewisses Ego. Wir hatten Nunez, der im Draft gehandelt wurde. Wir hatten Zugic, der im Draft gehandelt wurde. Wir hatten Jallo, der sich neu beweisen musste. Und also das waren viele Leute, die dann einfach ja, irgendwie zusammenpassen wollten, müssten. Und es gab viele Spieler, die nichts gewonnen haben in ihren Karrieren. Oder auch Karim hat eigentlich mit uns damals gewonnen, aber er war keine tragende Säule. Christen wollte einen Titel gewinnen, Klepeis wollte einen Titel gewinnen in Deutschland, Brandon Paul hat noch nie was gewonnen, Ty McCoy hat auch seinen ersten Titel gejagt. Also das gab so viel, und Ulm an sich als die Mannschaft war auch eine Organisation, die ihren Titel gejagt hat nach mehreren Finalteilnahmen. Also es hat eigentlich alles so gepasst, und dieser Lauf, dieser Rausch, der entstanden ist, war nur deswegen möglich, weil die Mannschaft sich auch wirklich die richtigen Worte gesagt hat, wenn es nötig war. Ich weiß da sicherlich ein Spiel in Göttingen, wo wir plus 30 sind am Ende des dritten Viertels und gewinnen erst in Overtime. Und was dann in der Kabine passiert ist, okay, das bleibt intern, aber das war irgendwas, was wir als Trainer auch noch nie erlebt haben. Also nur so konnte so eine Saison zustande kommen.
Das heißt, man kann sagen, bei euch war es einfach diese Hunger irgendwo, aber an sich ist es das Team. Und was ich so durchhöre, ist, dass es dir auch eigentlich wichtig nur darum geht, eine Lösung zu finden, und wer sie hat, ob das jetzt der Head Coach ist, der Assistant Coach, das Team intern, vollkommen wurscht. Es geht einfach nur, dass man gemeinsam als Team vorankommt. Kann man das so sagen?
Ja, und ich glaube, dass die Spieler öfter mal auch die Situation besser sehen als wir Coaches. Also klar, wir haben eine Vorgaben und wir haben eine Linien und wir haben jetzt gewisse irgendwas, was wir fordern, aber in diesen Linien gibt es auch eine gewisse Freiheit, die Spieler genießen müssen oder sollen. Und klar, wenn sie daraus kommen, dann muss man eingreifen. Aber am besten ist es, wenn sie sich selber auch korrigieren können oder wenn sie die Stimme von einem Kapitän oder von einem gestandenen Spieler oder vom Leader, Anführer hören. Nicht immer klar, aber in bestimmten Situationen, dann hilft das, und dann muss man sich auch zurücknehmen als Coach und nicht versuchen, noch meinen Senf dazu zu geben. Also ich denke, das war, es kommen natürlich für die Saison immer viele Komponenten dazu. Man muss gesund bleiben, man muss ja auch gewisses Stück Glück dabei haben, das ist auch richtig, und man muss gutes Händchen bei der Spielersuche haben, aber ja, das war wirklich gut, wenn man gesehen hat, dass vieles auch von innerhalb der Mannschaft gelöst werden kann.
Ist es jetzt etwas, was jetzt genauso ähnlich in Bamberg passiert, dass du es ähnlich versuchst? Oder geht es gar nicht so?
Ja, gut. Ich meine, wir hatten mit, in Ulm waren Jallo, waren Herkenow, war Klepeis, die schon ein bisschen auch länger da drin geblieben sind. Es war nicht so, dass wir, dass du, wenn jemand, ein Spieler neu, komplett neu kommt, dann wird er wahrscheinlich nicht versuchen, sofort zu übernehmen, oder erstmal guckt er sich um und schaut, wie die Rolle da ist. Also es ist ja auch so, dass wir nicht nur mit Peitsche kommen, obwohl jetzt in Ulm nicht so gut gelaufen sind, aber es gibt manche Spieler, wo du dann erst, du kannst natürlich so viel Informationen von Coaches, von Mitspielern, von alles Möglichen holen, aber am Ende zeigt sich meistens der Charakter des Spielers, hat er was dafür, wenn es brennt, wenn die Situation brenzlig ist, wenn das Spiel auf der Kippe steht oder sogar das Training nicht gut läuft, wie reagieren sie dann? Und dann kann man dann merken, okay, wer ist dafür gemacht? Wer geht nur, sagen wir mal, ich war zum Beispiel als Spieler auch nicht derjenige, der viel geredet hat. Ich war eher derjenige, der gesagt hat, okay, ich gehe mit Beispiel voran, körperlich oder mit Energie oder sowas. Aber dann gab es andere wie Jacobsen, die genau die richtigen Worte gefunden haben. Und so ist es ja auch hier gewesen. Aber natürlich nicht so einem Erfolg, wie das in der Ulmer Saison der Fall war.
Wenn wir jetzt zur Bamberger Zeit kommen, ich kann mich erinnern, also es kam ja für viele auf jeden Fall überraschend, als du es bekannt wurde, dass du nach Bamberg gehst. Und in Bamberg war auch die Freude sehr, sehr groß bei den Fans, dass eben so ein, ja, so eine Identifikationsfigur vom Standort, dass sie zurückkommen, na, jetzt in Trainerfunktion. Vielleicht so eine allgemeine Frage: Ist das, was du jetzt auch zum Beispiel ansprichst, dass ihr hattet ja auch in Bamberg viele neue Spieler, das, was noch ein bisschen noch Bamberg jetzt braucht, dass es wieder wie vielen Jahren zuvor so eine Identifikationsfigur auch auf dem Parkett in der Mannschaft gibt, die mehrere Jahre dort ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
Das wäre eine Situation, die wir uns wünschen würden. Aber momentan, wenn ich überlege, ich war in den 5 Jahren, hatte ich 5 Also für 3 Jahre hatte ich 7 gleiche Teammates. Und ich hatte mit Carsten, mit Jacobs und mit Goldsberry komplette 5 Jahre durchgespielt. Also die waren mindestens 4 Leute, die immer dabei waren. Dazu zählen wir noch Roberts und Pleiss und Schupo, die 3 Jahre zusammengeblieben sind. Das war einfach die Mannschaft, die sich kaum verändert hat. Und da fängt man nicht von null an. Man muss ja immer dann nur ein bisschen neue Impulse setzen mit ein, zwei oder vielleicht 3 neuen Spielern maximal. Aber es ist immer schwieriger, wenn man 9 oder so wie letztes Jahr eigentlich fast 10 Spieler umtauschen muss. Obwohl wir manche gerne behalten würden, ist momentan Bamberg einfach so eine, nicht, will nicht sagen Durchlaufstelle, aber es ist schwierig, die Spieler zu halten, wenn man nicht eine erfolgreiche Saison spielt. Dann, wenn sie sich aufmerksam auf sich machen, sind sie weg, weil einfach dann entweder anderer europäischer Wettbewerb ankommt oder bessere Angebote. Aber das, was du gemeint hast, ja, dass es eine Herzensangelegenheit gewesen ist oder ist, hierher zu kommen und was zurückzugeben, weil ich einfach hier die beste Zeit erlebt habe und ich würde auch gern wieder Bamberg höher bringen mit der Mannschaft oder mit Mannschaften, wenn es möglich ist und sicherlich auch mit, wie du sagst, mit Leuten, die sich mit dem Standort identifizieren oder sogar hier auch höhere Ziele erreichen möchten. Aber dafür brauchst du sicherlich Saison, die erfolgreicher verläuft als die letzte Saison.
Ich bin mir sicher, also wie du sagst, die Saison war jetzt nicht so einfach in Bamberg und du hast gesagt, das Gewinnen ist natürlich was dich antreibt und was dir enorm wichtig ist. Und es ist immer schwierig sozusagen, wenn man dann nicht so viel gewinnt, wie man das gerne wollte oder wie das halt auch die Zielsetzung war. Aber wenn man jetzt so, wenn du jetzt, wo die Saison vorbei ist, zurückschaust und sage ich jetzt mal reflektierst, weil man ja auch oft sagt, so, man lernt halt auch extrem viel aus so einer negativeren Erfahrung oder wenn es halt mal nicht so läuft. Das war ja jetzt für dich als Cheftrainer jetzt mal so die erste, wenn ich jetzt nicht falsch liege, die erste Saison, wo es jetzt wirklich weniger gut lief. Und sonst ging es ja schon sehr, sehr schnell nach oben, sag ich mal. Wie sehr hat dich jetzt diese Saison, sag ich mal, in deiner persönlichen Entwicklung als Trainer geprägt, beziehungsweise wie viel hast du da jetzt persönlich mitgenommen für die Zukunft?
Ja, das war eine schwierige Saison, weil für mich persönlich, und wie gesagt, ich spreche ja nicht gerne über mich, aber für mich persönlich war die letzte Saison, wo ich keine Playoffs erreicht habe, war die 2007-Saison. Und und dann später die, wo ich gar nicht gespielt habe. Aber in Spanien, in Murcia, war das letzte Mal 2007, wo ich keine Playoffs erreicht habe. Sonst waren Mannschaften, wo ich drin war, immer Playoffs erreicht. Das war irgendwas ganz, ganz Neues, so früh fertig zu werden. Und die erste Sachen, wo man muss sich an der eigenen Nase fassen. Also sicherlich war das auch das erste Mal, dass ich eine Mannschaft zus oder dass wir als Trainerstab eine Mannschaft zusammengestellt haben, wo sozusagen dir ein Budget vorsteht und du suchst dann deine 10 Spieler aus. Da habe ich sicherlich nicht die richtigen Entscheidungen, nicht alle, aber an manchen Stellen nicht die richtige Entscheidung, nicht die richtige Leute ausgesucht. Und dann war auch was wir dann von den Spielern erfahren haben, einfach viel zu viel Input, viel zu viel Info, wo wir versucht haben und viel verlangt haben und wir hätten eigentlich viele Sachen vereinfachen müssen. Ich glaube, dass der Druck, das auch von Bamberg an sich mit sich bringt, für viele einfach zu viel war, nicht auf diesem Niveau oder die kannten diesen Druck vielleicht noch nicht, weil die Spiele, die wir gewonnen haben, waren meistens gegen bessere Mannschaften oder die Mannschaften, die in den Playoffs gestanden sind. Wir haben gegen Bayern, gegen Berlin, gegen Ulm im Pokal, gegen Heidelberg. Wir konnten sie alle besiegen, aber wir haben einfach unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben nicht gegen Mannschaften, die unten uns oder neben uns standen, gewinnen können. Da, wo es darum ging, okay, diese Mannschaften müssen wir besiegen, damit wir in der Tabelle höher kommen, das haben wir einfach nicht geschafft. Und sicherlich würden wir gern nächste Saison ein paar Leute haben oder Charaktere, die vielleicht einfach mehr tougher sind, was das angeht, nicht unbedingt unter dem Druck zerfallen. Und wir müssen uns, oder ich muss mir natürlich versuchen, dass die Sachen, die wir verlangen, einfacher darzustellen für die Spieler, damit sie einfacher zu verstehen sind.
Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommen zu deiner Zeit als Spieler, jetzt auch im Nachhinein sozusagen, jetzt wo du Trainer bist. Hat man da, gab es eigentlich auch einen Moment, wo du so zurückgeschaut hast, ein bisschen so auf deine, die Trainer, die du in deiner Spielerkarriere hattest, die sozusagen aus Versuchen aus der Trainerperspektive sozusagen im Nachhinein nochmal zu analysieren und zu schauen, was war da eigentlich richtig gut, fand ich da damals immer richtig gut, was würde ich eigentlich als Trainer selber auch irgendwie machen oder was würde ich auf keinen Fall so machen oder was weiß ich, wie es damals war, das ist für Spieler auf jeden Fall nicht gut oder das würde ich als Trainer niemals machen. War das sowas, was bei dir stattgefunden hat oder war das mehr, dass du halt, wie du gesagt hast, dann halt viel Trainings dir angeschaut hast von, du hast ja viele Trainer aufgezählt, die du dir angeschaut hast. War das mehr so oder dass du tatsächlich auch deine eigenen Trainer nochmal angeschaut hast?
Absolut die eigene Trainer. Du hast die Erfahrung von den Trainern, mit denen du gearbeitet hast. Es ist ja klar, dass du da am meisten nimmst. Ich glaube, Chris Fleming war eindeutig der größte Einfluss zusammen mit meinem jetzigen Stab, mit Arne und Stefan. Aber du hast auch einen Svetislav Pesic gehabt, der sicherlich anders ist als viele andere Coaches. Aber da nimmst du dir auch Sachen, von jedem Coach nimmst du die Sachen, die du gerne oder die du denkst, okay, so hat er gedacht, das fand ich gut. Und solche Sachen, die du sagst, die finde ich jetzt zum Beispiel weniger gut. Aber ich hatte Sascha Georgievich, den ich als Spieler unglaublich toll fand. Und plötzlich war er mein Trainer. Stefan Koch, bei den vielen nicht sagen würden, dass er mit Abstand der härteste Trainer war, den ich je hatte. Also was der in Gießen 2 Jahren mit uns damals gemacht hat und zusammen mit Thorsten Leibernath, was für Trainingseinheiten wir hatten, das waren die schwierigsten und toughesten Trainingseinheiten, die wir je hatten. Und da sind wir ins Halbfinale gekommen, 2005 gegen damalige Bamberg. Also du nimmst vieles von vielen Trainern, die du selber erlebt hast, mehr als von dem, was du auf verschiedenen Kliniken oder auf verschiedenen Videos sehen kannst. Deswegen sind ja auch viele beeinflusst, also Jakalakovic zum Beispiel von einem großen Željko Obradović, oder wenn man jetzt sieht, dass Jasikevičius oder Spanulis plötzlich zwei Leute gegeneinander stehen, die alle irgendwie unter Obradovic gespielt haben, das sind sicherlich Einflüsse, die sie in ihrer Karriere selber genommen haben. Und bei mir ist es ja auch nicht anders.
Und würdest du sagen, dass du da manches, was du halt in dem Moment als Spieler halt so und so erlebt hast, jetzt, wo du halt im Nachhinein reflektiert hast, das auch als Trainer dann aus einer anderen Perspektive siehst? Also zum Beispiel halt auch erst dann vielleicht so realisierst, okay, das war da jetzt verstehe ich eher, was der Trainer damals wollte mit uns oder machen wollte oder erreichen wollte und was damals vielleicht die Spieler gestört hat oder keine Ahnung. Gab es da sowas, wo du auch gemerkt hast, jetzt hast du eine andere Perspektive drauf oder war das mehr, du hast es auch schon damals schon so wahrgenommen, wie du es auch jetzt wahrnimmst, wenn du zurück dich erinnerst an die Zeiten unter diesen Trainern?
Ja, ich habe erste Sache, die man dann irgendwie reflektiert oder die man versteht, ist, wie einfach man das als Spieler hat. Man kommt zum Training und dann geht. Aber wenn du jetzt als Trainer, du bereitest dein Training vor, du besprichst das Training vor dem Training mit deinen Coaches, dann bist du im Training komplett dabei, dann analysierst du dein Training, dann bereitest du die Spiele vor, dann analysierst du die Spiele, dann. Also was da alles dahinter steht, ist absolut nicht vergleichbar in dem, was du als Spieler hast. Als Spieler kommst du irgendwann mal zum Training und dann ist das Training vergessen und dann gehst du nach Hause. Oder wenn Spieler wirklich wissen wollen, dann gucken sie sich noch die Videos oder gucken sich Spiele an. Aber ich verstehe ja auch, was die Coaches dann gemeint haben, wenn sie gesagt haben, ja, deswegen wollen wir das so machen, weil die andere Mannschaft so und so Pick and Roll verteidigt oder weil dieser Spieler so und so zu seiner linken Hand zieht oder. Aber das siehst du oder willst du dann vielleicht nicht sehen, weil du nur darüber denkst, okay, ich weiß, was das Beste für uns ist oder für mich ist. Aber der Trainer muss dann denken, okay, was ist das Beste für den Ersten, für den Zweiten, für Carsten, für John, für wen auch immer. Also das ist halt schon diese große und ganze im Blick zu haben, das ist irgendwas, was man vielleicht als Spieler nicht so verstehen konnte.
Ich finde es spannend, was ich euch da, die Diskussion, die ich gerade so ein bisschen höre und den Dialog, den ich gerade höre. Ich sehe, dass du viel mitgenommen hast von anderen Trainern, auch dich selbst verändert hast. Würdest du sagen, du hast dich auch als Mensch verändert jetzt?
Ja, aber ich glaube, das hat nichts mit Basketballkarriere zu tun. Ich habe, wie gesagt, ich bin Vater, mehrfacher Vater geworden. Und ich glaube, das ist irgendwas, was mich als Mensch, und das ist vielleicht auch das, was du meinst, mit ruhiger zu werden oder cooler zu sein. Ich glaube, das hat eher damit was zu tun. Ich glaube, so als Mensch oder irgendwas, keiner sagt, man will sich nicht verstellen. Aber trotzdem muss man auch gewisse Spielchen im Training spielen oder die Spieler mit den Spielern zu spielen, damit man sie irgendwie kriegt. Oder man versucht schon, bevor man Spieler verpflichtet, mit anderen Trainern zu reden und fragen, okay, wie hast du solche Situationen mit ihm geregelt oder welche Kniffe hast du benutzt, um ihn irgendwie auf deine Seite zu bekommen? Also ich glaube, man spielt ja gewisse, nicht Spielchen, aber man versucht ja natürlich auch ein bisschen hinter die Fassade des Spielers zu kommen und da verstellt man sich einfach aber für das Gute der Mannschaft, nicht jetzt irgendwie, um irgendwas zu verkaufen, sondern einfach nur, okay, wenn das hilft und das hilft der Mannschaft, dass dieser Spieler besser für die Mannschaft spielt, dann macht man das auf jeden Fall. Aber so an sich, wenn ich mich als Mensch irgendwie verändert hätte, dann ist es sicherlich wegen meinen Kindern.
Okay, aber das ist ja auch was Wunderschönes.
Ja, das
Also,
absolut, absolut.
ich glaube, das ist damit das Schönste, was es so gibt. Da ist Basketball, glaube ich, auch dann irgendwann Nebensache. So ein bisschen mal kurz.
Das ist absolut, absolut.
Dann noch was, wenn jetzt mal eine vielleicht eine schwierige Frage. Wenn du jetzt mal ein bisschen rausschaust, jetzt guckst du mal auf dich selbst. Wer ist Anton Gavel als Spieler gewesen und welche Persönlichkeit ist Anton Gavel als Trainer?
War stur. Ich war sehr, sehr stur. War als Spieler. Ich hatte einen komischen Wurf, wo ich gesagt habe, dass ich den nicht verändern werde. Und da bin ich gegen viele Wände gelaufen und auch gegen viele Trainer, die das versucht haben. Und dann, wie gesagt, deswegen habe ich den Stefan gemeint, der hat einfach die Kniffe gefunden, und das war auch zum Beispiel eine Sache von Fleming, der gesagt hat, naja, Stefan, du nimmst ihn persönlich und du trainierst mit ihm nur eins gegen, also nur alleine als Individualtraining, nicht in der Gruppe. Und so hat das dann funktioniert und so haben sich auch Sachen bei mir verändert. Aber da war ich trotzdem sehr stur und habe einfach nicht immer jedem vertrauen wollen. Und ich glaube, jetzt als Trainer oder so, ich glaube, da muss man versuchen, so ein bisschen das Große und Ganze im Vordergrund zu haben. Ich glaube, ich verstehe, dass jeder sein Ego hat und jeder irgendwie zwar für die Mannschaft spielt, aber sicherlich auch seine eigenen Bedürfnisse irgendwie befriedigen muss auf dem Feld. Und deswegen versucht man jetzt einfach irgendwie gucken, dass man das irgendwie nicht politisch korrekt, dass es einfach in das Große und Ganze führt und man die Spiele gewinnt. Aber als Spieler auf jeden Fall stur und jetzt, wie du das gesagt hast, wahrscheinlich ein bisschen gelassener.
Okay, also ich muss ganz kurz sagen, dieser Wurf ist doch schon auch was, also ehrlich gesagt, was cool ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber dieser Anton Gavel-Gedächtniswurf, das ist irgendwie so, ja, aber man sitzt da in der Halle im Auditorium damals und da siehst du immer, wie geht jetzt dieser Ball überhaupt rein? Also diese physikalischen Gesetze müssen irgendwie nicht stimmen. Also, es ist ja auch was Cooles. Also ich muss ja sagen, du hast ja deinen Weg gefunden, dass der Ball trotzdem reingegangen ist.
Ja, wenn du mir 10 Würfe gibst, dann hast du 10 Sekunden mehr am Ende des Spiels vielleicht. So kannst du das auch sehen, weil du keinen Bogen hast, sondern wenn du es mit Maurice Stucky vergleichst, dann sein Wurf fliegt 3 Sekunden, meiner nur eine. Also das ist, ja, die Flugkurve war, wie sie war und das war viel, viel dabei einfach bei dem Wurf falsch, aber ich habe es gedrillt. Also egal, jeder kann sagen, er arbeitet hart, aber dieser Wurf ist nicht schön, aber der wurde gedrillt bis zum geht nicht mehr.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, aber er ging ja rein oft. Und dann ist auch, er
Ja,
ging schon
also
rein. Also.
es gab Saisons, auch Euroleague-Saisons, wo ich über 40% Dreier geworfen habe, das ist richtig, ja.
Und jetzt, deswegen ist auch gleich die Frage nochmal als Trainer, weil ich sag mal, du hast einen Wurf, wo du selber sagst, er ist nicht schön. Ich sag jetzt ehrlich gesagt, ist doch Hauptsache, er geht rein. Wie ist es bei deinen Spielern? Sagst du jetzt, dann ist Technik so wichtig, die Technik, oder geht es eher um die Technik, dass es Erfolg wird, bringt?
Und da kommen wir zu der Sache, wo ihr gesagt habt, diese Rollenverteilung. Also ich würde zum Beispiel dem Stefan, also unserem Stefan Weißel, nicht sagen, okay, so und so mach das mal. Ich kann ihm sagen, okay, das und das würden wir gern mit dem Spieler, haben wir vor. Aber was er sie oder wie er das mit ihnen macht, das überlasse ich komplett ihm und ich rede mir auch die nicht rein. Genauso wie ich dem Arne bei den Bigs nicht reinrede, okay, ich sage, das so und so würden wir gern diesen Spieler nutzen. Darauf könnt ihr arbeiten. Aber das, was sie mit ihnen machen, ist das, was sie dann mit ihnen machen. Und ich vertraue da vollkommen diesen Leuten, dass sie auch das Bestmögliche daraus machen. Deswegen, Technik oder Nicht-Technik, die Rollen sind so bei uns auch im Trainerstab so verteilt, dass wir da nicht jemandem in sein Milieu irgendwie reintreten. Und dann besprechen wir das trotzdem aber intern, wenn wir denken, okay, so und so könnte das besser werden.
Aber trotzdem würdest du sagen, du möchtest sagen, wer dein Ziel ist, du möchtest einen Center haben, der bei Pick and Pop gut Dreier werfen kann, aber wie der Ball jetzt reingeht, ist wurscht und Hauptsache geht öfter rein.
Genau, also ich finde es mittlerweile, ja, also ich wäre da das schlechteste Beispiel, wenn ich sagen würde, du musst den perfekten Wurf haben. Ja, also wenn er reingeht, finde ich super. Also wie er reingeht, das habt ihr jetzt auch gesagt, dann ist es letztendlich egal. Wir müssen nur gucken, dass wir das so effektiv machen, wie es nur geht. Und dafür haben wir die perfekten Leute, glaube ich, auch, die das ihnen beibringen können.
Würdest du also sagen, es gibt richtig und falsch im Basketball?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, aber es gibt so gerade bei Training, was wir machen, was wir vorgeben, es ist nicht nur, ich sage mal so, es gibt nicht nur einen Weg. Also es gibt nicht nur einen Weg. Ich glaube, es gibt viele Wege, die richtig sind. Aber wahrscheinlich gibt es auch dann auf der anderen Seite viele Wege, die dann nicht richtig sind.
Okay, also spannend. Das heißt, du würdest. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Jetzt mal ganz die letzte Frage noch tatsächlich. Was macht dir mehr Spaß? Spieler? Oder was hat dir mehr Spaß gemacht? Spieler sein oder Trainer sein?
Ich glaube, ist es trotzdem als Spieler wahrscheinlich noch mehr Spaß als der Trainer, glaube ich. Da ist man manchmal diese Teamgefüge mehr und da ist man mehr mit auch außerhalb des Basketballs einfach mit Quatsch verbunden und dann entstehen Freundschaften. Nicht nur die auf, jetzt sagen wir mal, auf Arbeit basiert, sondern man verbringt so viel Zeit einfach in diesen Lockerrooms, auf den Busreisen, in den Flieger, in Hotels. Das ist, glaube ich, doch noch, das sind sicherlich irgendwelche Erfahrungen und auch Erlebnisse, die man nicht so verbringt, weil auch wenn man jetzt als Trainer irgendwie im Hotel ist oder im Flieger oder im Bus, dann ist meistens Laptop an und da wird entweder schon das nächste Spiel vorbereitet oder Training analysiert oder es wird über Basketball diskutiert. Also ich glaube schon, als Spieler ist man da wahrscheinlich mehr Spaß als Trainer.
Und letztes Mal, was erfüllt dich mehr? Das Gleiche?
Ich glaube schon, als Trainer hast du mehr Verantwortung. Also das heißt, deswegen kommen wir zu dem, was ihr vorhin angesprochen habt, dieser Titel mit Ulm oder auch diese Pokalfinale mit Ulm, Pokalfinale mit Bamberg war schon irgendwas, was einen, ich würde nicht sagen stolz machen, weil wir zwei nicht gewonnen haben, aber das ist irgendwas, was dieser Nervosität vor dem Spiel, dieser Anspannung ist schon irgendwas, wo ich sagen würde, wenn man die Möglichkeit hat, das als Trainer zu gewinnen, dann erfüllt das einen wahrscheinlich noch mehr.
Das ist super. Also eigentlich müsste schon ein Schlusssatz sein, aber ich muss noch eine Frage stellen. Aber die war
Okay.
perfekt eigentlich schon. Aber was würdest du abschließend vielleicht noch für junge Trainer, welche Tipps würdest du denen geben?
Oh, das ist immer schwierig. Ich glaube, wenn man die Leute um sich hat, also das sind die Leute, die ich auch gern erwähne, ist Erik Rösch und Felix Kutscher, die waren meine Assistant Coaches in Orange Academy am Anfang und auch Max Becker. Und die haben mir damals einfach, weißt du, die haben mir so viel Spaß gegeben an dem Ganzen. Ich glaube, das ist das erste Wichtige, irgendwie da Spaß zu haben und auch, aber auch, Zielstrebigkeit ist, glaube ich, sicher irgendwas. Man macht das jetzt nicht, um das zu machen. Also ich persönlich möchte immer gewinnen. Deswegen mache ich das Sport, deswegen bin ich der Trainer, deswegen war ich immer der Spieler. Ich möchte gewinnen und alles andere, so für mich persönlich, war zweitrangig. Wenn es auf dem Weg dahin gekommen ist, dass man irgendeinen persönlichen Award gewinnen konnte, würde man auch lügen, wenn man nicht sagen würde, dass man sich darüber gefreut hat. Aber wie ich das gesagt habe, dieses Gewinnen am Ende. Also diese Zielstrebigkeit nach irgendwas zu gewinnen, ist irgendwas, was man haben muss, glaube ich, als erfolgreicher Sportler oder auch Trainer zu sein. Und die nächste Sache ist, also die Liebe zum Sport, und das soll jetzt nicht das Klischeehafte sein, aber momentan in unserer Zeit, von Montag bis Sonntag, gibt es einfach immer Basketball zu schauen. Und es ist egal, Eurocup, Euroleague, Champions League, NBA, NCAA, was auch immer es geht, Domestic Leagues, überall. Wenn es möglich ist, ich schaue alles. Es ist mir egal, zweite Liga, Pro B, NBB, wenn es kommt, dann schaue ich es. Und das ist irgendwas, glaube ich, was man auch haben muss, dass man einfach nicht wegklickt, sondern jedes Spiel, egal was es ist. Jetzt gibt es die U19, die kann man alles auf YouTube schauen, das nehme ich alles mit. Also, weil ich mich das einfach interessiert und auch vielleicht manchmal nicht als Trainer, um irgendwelche Systeme oder irgendwas zu finden, sondern einfach, weil es Laune macht, die Spiele anzuschauen.
Also könnte man sagen, du hast einfach eine Liebe zu diesem ledernen Ball und alles, was dazu gehört.
Ich könnte mir das immer, also ich könnte tagtäglich schauen. Ich könnte, egal wie es wahrscheinlich, wenn wir jetzt aufhören, dann schaue ich jetzt wieder irgendwas. Okay, man muss ja auch jetzt scouten, die Spieler, aber jetzt ist gerade die Phase, also heute war auch keine U19 zum Beispiel. Ich dachte, okay, was kann ich heute schauen? Welches Spiel kann ich mir heute live schauen? Also nicht jetzt im Retrospektive, sondern welche Live-Spiele kann ich mir heute anschauen? Weiß ich, morgen kommt es wieder und dann irgendwann ist die EM und irgendwann kommen die Vorbereitungsspiele und irgendwann kommen die Summer League und was weiß ich. Aber also einfach diese Vorfreude als Spiele, das war jetzt unglaublich. Alle Ligen haben Playoffs gespielt, Frankreich, Türkei, Spanien, das konnte man alles schauen. Das war einfach, wie du sagst, Liebe zum ledernen Ball, ja. Also ich weiß nicht, ich konnte mir das nicht vorstellen, kein Basketball zu schauen.
Man merkt es dir aber so unfassbar, diese Liebe und Begeisterung dafür. Oh Mann. Also das muss ja keine, also ganz ehrlich, wenn ich Spieler bei dir sein könnte, ich glaube, ich würde es lieben. Weil ich glaube, das merkt man doch auch als Spieler, wenn da jemand ist draußen, der einfach so unfassbar Spaß an dieser Sache hat. Also.
Ja. Es macht einfach laut. Deswegen sage ich, Tage sind jetzt gerade werden trauriger, weil so wenig oder weniger Sport kommt. Aber okay, jetzt hatten wir die EM Frauen, aber das ist jetzt auch zu Ende. Jetzt sind die U19, das ist gut, da ist Deutschland auch noch dabei. Das ist auch interessant anzuschauen alles. Und ich hoffe, dass dann bald wieder irgendwas kommt, was man sich anschauen kann.
Das, dann sagen wir es doch gleich so, dass wir nicht zu so viel Zeit hier wegnehmen vom Basketball schauen. Lieber Anton, ich
Ja.
sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, vielen
Und
Dank.
Danke.
möchtest du noch irgendwas abschließend sagen für die Trainer draußen?
Nein, lieber nicht, ich habe schon genug geredet, wirklich, das wurde schon viel gesagt. Nee, ich glaube, wir haben
Ich
alles
glaube, man
gesagt.
spürt es einfach. Das man braucht nicht sagen, man spürt es einfach. Deswegen sage ich dir vielen herzlichen Dank, Anton.
Dankeschön.
Und dementsprechend war das die Folge, die Transformation vom Spieler zum Trainer. Fragen an Anton Gavel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.